SWR 2.
Wir sitzen nun hier im Studio, um uns über Bachs Johannespassion zu unterhalten. Im Festspielhaus gehen die Gäste in die Pause, trinken ihr Glas Champagner oder auch vielleicht ein Mineralwasser und nehmen einen kleinen Happen zu sich. Damals, als Bach seine Johannespassion 1724 zum ersten Mal am Karfreitag aufführte, war das natürlich eine ganz andere Situation. Das war in der Kirche. Was haben die Kirchgänger damals zwischen diesen beiden Teilen der Johannespassion gehört?
Die haben auch etwas gehört. Die Passion ist ja so überschrieben mit der Überschrift vor der Predigt und nach der Predigt. Sie haben die Predigt des Superintendenten Salomon Deiling gehört in der Leipziger Nikolaikirche. Salomon Deiling hat gepredigt über die Grablegung Jesu. Dieser Text wurde dann auch noch eigens davor verlesen. Das ist etwas merkwürdig, wenn man den Rhythmus bedenkt. Musik, erster Teil, Predigt, Musik, zweiter Teil, dann stimmt das chronologisch nicht so ganz überein, weil der erste Teil schloss ja eben mit dem Choral Petrus, der nicht denkt zurück, der beschließt die Szene der Verleugnung des Petrus. Und von der Grablegung, das ist dann das Ende des zweiten Teils ja erst, da sind wir noch relativ weit entfernt. Aber solche wenig klaren Übereinstimmungen hat man in Kauf genommen. Das ist auch etwas so bei den Predigten, wo man weiß, worüber wurde gepredigt bei Bachs Uraufführung der Teile des Weihnachtsoratoriums. Das stimmt nicht einmal zur Hälfte mit dem vertonten Text überein. Da war man offensichtlich sehr großzügig.
Wie sah denn überhaupt zu Bachs Zeiten so eine Liturgie am Karfreitag aus? Also es war diese eine Veranstaltung am Nachmittag, aber es gab schon am Vormittag doch auch einen Gottesdienst.
Ja, das war protestantisch so, wie es heute auch noch oft ist, dass am Vormittag ein großer Hauptgottesdienst zu diesem wichtigen Fest des Karfreitags ist und am Nachmittag ein Gottesdienst, bei dem stärker die Musik im Mittelpunkt steht. Bachs Hörer haben an diesem Karfreitag die Passion, wenn sie morgens auch im Gottesdienst waren, dann schon ein zweites Mal gehört. Vormittags wurde nämlich eine schlichte Passionsmusik nach den Modellen von Luthers musikalischem Berater Johann Walter aufgeführt. Der Text war sogar im Leipziger Gesangbuch zum Mitlesen enthalten. Nachmittags war es ein Vesper-Gottesdienst und da gab es in den Hauptkirchen eben nur diesen einen Gottesdienst, konnte Bach alle Kräfte darauf versammeln und der war relativ neu, vielleicht sogar noch etwas labil. Eine Leipziger Juwelierswitwe hatte diesen Gottesdienst gestiftet aus ihrem Vermögen und da wurde vielleicht auch die Musik mit bezahlt. Interessant ist, dass das ein sehr, sehr großes Gewicht der Musik beinhaltet. Was könnte man denken? Ein Übergewicht, aber man weiß durch den Thomas Küster Rost, wie das ungefähr ablief. Es wurde geläutet mit allen Glocken, das Lied gesungen, da Jesus an dem Kreuze stund und Vater Unser, die Passionsmusik mitsamt Predigt. Und was ich immer eigenartig finde, wenn man denkt, wie schließt die Passion doch sehr gesammelt, vielleicht die Matthäus-Passion auch etwas düster noch als die Johannes-Passion. Der Gottesdienst in Leipzig schloss mit den drei Strophen des Liedes »Nun danket alle Gott«. Also fast so etwas wie ein befreiter oder österlicher Ausblick dann am Ende. Und die Passion ist nur ein Kunstwerk im größeren Kunstwerk des Gottesdienstes.
Haben die Zuhörer in der Kirche denn damals diesen Gottesdienst sozusagen auch auf einer anderen Ebene fast schon als Konzert empfunden? Denn es ist ja doch auch ein besonders langer Gottesdienst. So eine Passion wird eben ja auch nicht am laufenden Band aufgeführt, sondern es ist ein besonderes Ereignis. Soweit ich mich entsinne, gibt es ja für die Johannespassion auch Programmhefte, wurden da auch verteilt oder ausgegeben. Wie hat sich das abgespielt damals?
Man kann vermuten, dass es vielleicht so auf einer Grenze war, noch Gottesdienst, aber auch schon ein sehr, sehr großer konzertanter Anteil und dafür sprechen auch die Heftchen, die Bach drucken ließ, gab es aber auch zu den Kantaten im Übrigen. Diese Hefte wurden gedruckt und dann von Thomas-Schülern, also der Schüler der Thomas-Schule, ausgetragen und dann gab man eine Spende oder man entrichtete eine Gebühr. Das ist nicht so sehr viel anders als ein heutiges Konzertprogrammheft. Was die Hörer im Einzelnen dachten, würde mich wirklich interessieren, aber da gibt es keine Zeugnisse darüber. Man kann indirekt ein bisschen schließen, vielleicht war das doch eine eher besondere Veranstaltung für die, die auch ästhetisch am Glauben und an der Passion interessiert waren. Es war auch ein wenig noch im Schwange, dass es einen Streitpunkt gab, wie theatralisch darf denn eine Passionsmusik sein? Und solche Werke, die das so opernhaft darstellen, hat es in Leipzig überhaupt erst ab 1721 gegeben, also nur wenige Jahre vor Bach die Johannespassion uraufführt. Allerdings in der neuen Kirche, das war so etwas ein Nebenschauplatz, aber es scheint für den Erfolg zu sprechen, dass das dann in die Hauptkirchen eingedrungen ist und eine lange Tradition begründet, bis man irgendwann genau sagt, nach Bachs Tod, das ist zu theatralisch, jetzt machen wir wieder das ganz alte Programm Absingen von Chorälen.
Wie war das überhaupt zur damaligen Zeit? Wir haben ja heute so in der Regel, was wir ja auch im SWR meistens tun, dass wir in dem einen Jahr die Matthäus-Passion an Karfreitag senden, im anderen Jahr senden wir die Johannes-Passion. Das ist so der gängige Wechsel. Wie war das aber damals zu Bachs Zeiten? Gab es da auch so einen Wechsel, beziehungsweise an welchen Tagen wurde welche Passion gesungen oder gelesen?
In dieser Karfreitagsvesper scheint man sehr flexibel gewesen zu sein. Aber in den überlieferten Bach-Passionen spiegelt sich noch ein wenig die ältere, sozusagen katholische Ordnung, dass eigentlich die Matthäus-Passion dem Palmsonntag zugeordnet war und die Johannes-Passion seit alters her tatsächlich dem Karfreitag. Das begründet auch die vielen Vertonungen dieser beiden Passionen in der ganzen Musikgeschichte. Wenn man Bachs Praxis überblickt, scheint er relativ frei gewesen zu sein. Also er hat eine Johannespassion eben mehrmals aufgeführt, dann die Matthäuspassion, die Markuspassion kennen wir ja textlich, aber die Musik ist weitestgehend verschollen. Er hat auch etliche Passionswerke anderer Komponisten aufgeführt, zum Teil sogar ein Pasticcio, also eine Mischung verschiedener Werke, einmal sogar von seinem Kollegen Stölzel, ein Passionsoratorium, was auf den wörtlichen Bibeltext verzichtet. Das scheint eine Ausnahme gewesen zu sein, aber ein System, wann welche Passion, welcher Evangelist dran gewesen sein könnte, das scheint es nicht gegeben zu haben.
Die Texte zu Bachs Johannespassion, wer hat sie ausgesucht? Also Bach hat natürlich bestimmt da selber Einfluss genommen, aber welche Texte finden wir oder von welchen Textdichtern stammen die Texte der Johannespassion?
Da haben wir eigentlich eine ganze Werkstatt. Wenn wir streng sind, müssen wir sagen, der vierte Evangelist Johannes, der sein Evangelium um 100 nach Christus vermutlich verfasst, das ist eigentlich der erste und wichtige Textdichter für den Bibeltext. Aber der Bibeltext, der klingt ja nicht in Griechisch wie das Evangelium, sondern in Martin Luthers Bibelübersetzung. Also ist Martin Luther auch mitbeteiligt. Außerdem mit der Choralstrophe, die schon erklungen ist. Dein Will geschehe, Herr Gott, zugleich aus Martin Luthers Vater unser Lied. Dann gibt es einige Textdichter, deren Texte zur Bachzeit vielleicht schon als etwas altertümlich galten. Christian Weise mit dem Gedicht über den reuevollen Petrus. Und einige andere, aber es muss einen gegeben haben, der letztlich das alles zusammengefügt hat aus vorhandenen Quellen und der die Lücken, die da noch verblieben sind, aus eigener dichterischer Kraft geschlossen hat. Und das ist ja spannend, wer das gewesen sein könnte. Ganz genau wird man das nicht mehr herausbekommen, aber manches spricht für einen Leipziger Konrektor der Thomasschule, der auch Theologiedozent an der Universität war und der bald ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr nach der Uraufführung der Johannespassion gestorben ist. Das war Andreas Stübel. Der hatte auch poetische Ambitionen und vermutlich war er so eine Art Textredakteur am Ende. Sicher, denke ich, in Absprache mit Bach. Und das Interessante ist, das, was er dann neu dichtet, das zeichnet sich dadurch aus, dass er ganz streng und konsequent Grundgedanken des Johannesevangeliums aufgreift. Das ist sehr untypisch, weil die meisten Passionen setzen alles voraus, alle Evangelien, man nennt es harmonistisch, aber hier in der Johannespassion gleich am Anfang Herr, 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 unser Herrscher, das ist trinitarisch mitgedacht in der Komposition durch die Wiederholungen, dann Ich folge dir gleichfalls, ist eine Arie, in der das Wort Passion, Leid, Kreuz, Tod, Erlösung keine Rede davon, mit keinem Wort kommt das vor, nur die Freude der Nachfolge oder dass sich ein Textdichter erlaubt, mitten in der Betrachtung des letzten Wortes Jesu, es ist vollbracht, einen Umschwung zu komponieren, wo dann gesungen wird, der Held aus Juda siegt mit Macht. Wenn man das als Einzeltext findet, denkt man, ja, das ist aber ein Ostertext. Aber das ist der österliche Ausblick in dieser Passion und der stammt vermutlich von diesem Redaktor Stübel, der entweder auf Bachs Anordnung oder im Einvernehmen mit Bach oder aus eigener Idee dachte, es lohnt sich doch eine Johannespassion dichterisch zu verfassen, die mal ganz konsequent auch die Akzente des vierten Evangeliums setzt. Und das ist sehr, sehr schön gelungen.
Vielleicht können wir dieses Johannäische noch mal ein bisschen präzisieren. Was ist das Besondere des Johannesevangeliums? Was macht das aus? Was macht das so anders? Was ist die Aussage, die das so besonders auf den Punkt bringt?
Vielleicht kann man das an der ersten Szene, die ja alle schon gehört haben, ein wenig verdeutlichen. Wenn man überlegt, wie beginnt die Passion? Jesus wird gefangen genommen. Jesus ist im Gebet mit seinem Vater. Es gibt den verräterischen Judaskuss. Und manches davon liest man bei Johannes, manches nicht. Einen Judaskuss gibt es bei Johannes nicht, weil Jesus derjenige ist, der das Heft des Handelns immer in der Hand behält. Nicht irgendeiner verrät ihn, sondern er fragt seine Gegner, wen suchet ihr? Und sie müssen ihm antworten. Er fragt sogar zweimal, die Gegner stürzen zu Boden. Und Martin Luther predigt wunderbar, mit den fünf Buchstaben des Jesus-Namens wirft er sie zu Boden. Und dann muss er sie noch einmal fragen, denn hätte er sie nicht gefragt, ein zweites Mal lägen sie dort noch heutigen Tages. Also Jesus ist der aktiv Handelnde, auch noch in seinem Leiden. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und am Ende seines Leidens deutet er das Ganze rückblickend in diesem letzten Wort, es ist vollbracht, was ganz wörtlich übersetzt hieße, es ist ins Ziel gekommen. Da ist der Vergleich mit der Matthäus-Passion aufschlussreich. Der Schrei aus dem 22. Psalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein anderer Schlussakkord als das Hoheitsvolle, es ist vollbracht. Also bei Johannes ist immer, Jesus handelt in der Passion, er ist der eigentlich Aktive und er erfüllt damit den Willen des Vaters, dein Will geschehe, Herr Gott zugleich. Und der stärkste Akzent ist wohl der, und das ist neu im Johannesevangelium, in dieser Zuspitzung, dass versucht wird, im Leiden, also im tiefsten Grund des Leidens, schon die österliche Perspektive zu erblicken. Also das Leiden ist quasi nicht ein Endpunkt, sondern im tiefsten Punkt schwingt sich das schon wieder auf in Richtung des Österlichen und in Richtung der befreienden Botschaft von der Auferstehung. Das ist zwar nicht das Thema der Passion, auch nicht der Passionsmusik, aber das klingt immer schon an. Also er stirbt am Kreuz eigentlich in seine Vollendung schon hinein. Und das ist ein sehr reflektiertes Verständnis, auch ein späteres als die früheren Evangelien, aber auch ein Verständnis, das man befragen darf. Manchmal ist es schwierig, da noch wirklich den Menschen Jesus zu erkennen in diesem Leidenden, der so hoheitlich leidet, wie kein normaler Mensch eben leiden kann. Das Schöne ist, die vier Evangelien bilden eine urchristliche Polyphonie. Man hat sich eben nicht dafür entschieden, wir machen ein Evangelium und die anderen kommen weg oder wir machen eine Mischung aus den Evangelien und die gilt dann und sonst nichts, sondern man sagte im 1., 2. Jahrhundert, wir dulden diese Vielstimmigkeit. Auch für die heutige Kirche ein interessanter Impuls.
Bach hat in seiner Johannespassion ja auch Teile, kleine Abschnitte wiederum zum Beispiel aus dem Matthäus-Evangelium mit eingebracht. An welchen Stellen macht er das und warum tut er das?
Er macht es zweimal. Und zwar sind es jeweils ganz affektbetonte Ereignisse. Das eine ist das Weinen des Petrus, an das sich ja eine Arie dann anschließt. Das ist sozusagen der innerseelische Vorgang, der sehr, sehr tief geht. Und das andere ist das Erdbeben nach Jesu Tod. Also das sind geradezu kosmische Ereignisse, die aber dann wieder ihr Echo im Innersten finden wollen. Danach heißt es ja in dem schönen Accompagnato, was willst du deines Ortes tun? Das ist so etwas wie die Überschrift über alle betrachtenden Sätze. Und dann kommt die Arie, zerfließe mein Herze. Entweder war es so, dass Bach auf diese Affekthöhepunkte einfach nicht verzichten wollte. Das ist denkbar. Oder es war vielleicht sogar so, dass Bach irgendetwas in der Schublade hatte schon an Kompositionen dazu. Es gibt ja eine ganz frühe Passion, 1717, für das Schloss Friedenstein bei Gotha. Vielleicht hat er aus diesem Werk, was vielleicht einer Passionsharmonie folgte oder eine Matthäus-Passion war, man weiß das nicht, vielleicht hat er daraus etwas in die Johannes-Passion eingegliedert, sodass das Werk doch nicht ganz 1724 neu komponiert worden ist. Das bleibt letztlich unklar und Bach war wohl auch letztlich unschlüssig, weil er hat dann, nachdem die Matthäus-Passion vorhanden war, diese Matthäus-Einschübe aus der Johannes-Passion wieder hinausgenommen. Zunächst und ganz am Ende seines Lebens hat er sie wieder hineingenommen. Es geht in der einen Art und auch in der anderen Art und eine letztgültige Entscheidung Bachs gibt es nicht. Manchmal ist sogar auch Lukas vorausgesetzt, sehr schön im Schlusschoral des ersten Teils, wo es heißt, Jesu, blicke mich auch an, wenn ich nicht will büßen. Jeder weiß, dass Jesus hat doch Petrus angeblickt, aber wenn wir genau nachschauen, im Johannesevangelium steht das mit keinem Wort. Das steht nur bei Lukas. Aber das setzt man voraus, dass die Hörer das einfach ergänzen.
Wir haben jetzt in dem Zusammenhang schon ein bisschen darüber auch gesprochen, dass es unterschiedliche Fassungen gibt von der Johannespassion. Es sind insgesamt 4. Und dann gibt es noch dieses angefangene Manuskript von 1739. Wir haben sozusagen keinen letztendgültigen Text, den Bach quasi autorisiert hätte und gesagt hätte, das ist jetzt meine endgültige Fassung der Johannespassion.
Das stimmt, das haben wir nicht. Im Vergleich zur Matthäus-Passion haben wir eine Schönschriftpartitur dort mit brauner und roter Tinte in wunderbarer architektonischer Doppelchörigkeit. Das ist sozusagen Bachs Fassung letzter Hand. Bei der Johannespassion haben wir durchaus, wenn man so will, von Bach autorisiert 4 verschiedene Aufführungen. Aber man muss betonen, 4 verschiedene Aufführungen eben. Deswegen fehlt bei der Johannespassion dieses letzte Dokument, so soll das Werk endgültig aussehen. Aber dieses Dokument, wie Sie gesagt haben, das hat Bach einmal begonnen, 1739, und nach 20 Seiten zur Seite gelegt. Niemand weiß letztlich, was da vorgegangen ist, ob Bach die Lust verloren hat, ob es äußere Einflüsse gab. Es ist ja schade, dass die Johannespassion nicht in einer letzten Fassung vorliegt, aber es wird ein bisschen aufgewogen dadurch, dass das Bachs Experimentierwerk schlechthin war in Leipzig in seiner Kirchenmusik. Die erste Aufführung ist an seinem allerersten Karfreitag in Leipzig und die letzte ist entweder am zweitletzten 1749 oder gar noch am wirklich letzten Karfreitag seiner Lebenszeit eben im Jahr 1750. Deswegen können wir da ein bisschen in Bachs Werkstatt hineinblicken und darüber uns Gedanken machen, was spricht für die eine Fassung, was für die andere. Die praktischen Musiker müssen sich entscheiden. Die müssen eine Fassung aufführen. Die können das nicht einfach nebeneinander stellen. Oder man kann die Fassungen mischen. Das ist bis heute eine Streitfrage.
Was unterscheidet denn die einzelnen Fassungen? Also wir haben die erste, die ist von 1724.
Genau, die erste Fassung ist auch nur etwas unvollständig überliefert, weil Bach nach der Aufführung 1724 die Hauptteile seines Notenmaterials, aus dem gesungen und gespielt wurde, entweder verliehen oder vielleicht verkauft hat und das nicht mehr zurückbekommen hat. Er hat nur die Doubletten in Leipzig zurückbehalten und die Partitur. Und als er 1725 die Passion noch einmal aufführte, stark verändert, musste das alles neu geschrieben werden. 1725, diese Fassung, das ist vielleicht das unbekannteste Großwerk Bachs, weil das ist eine ganz neue Johannespassion, eine völlig neue Rahmung mit 2 großen Choralchören. O Mensch, bewein dein Sünde groß, findet nachher seinen Platz in der Matthäus-Passion, am Ende Christe, du Lamm Gottes. Und da finde ich es so eine Art Spreizung der Gattung. Diese Passion ist einerseits liturgischer, Sie hat die meisten Choräle, aber sie ist auch sehr, sehr opernhaft in manchen Arien. Also sie lotet eigentlich die Extreme aus. Und da vermuten manche auch ein Echo von Bachs frühester, vielleicht sehr theatralischer Passionsmusik aus diesem Jahr 1717 in der zweiten Fassung der Johannespassion. Genau beweisen kann man das aber nicht. Entscheidend ist, die zweite Fassung ist durchweg gut aufführbar, weil wir alle Quellen haben, die man letztlich braucht. Die dritte Fassung, einige Jahre später, zeichnet sich dadurch aus, dass Bach diese matthäischen Einschübe, von denen wir sprachen, da herausgenommen hat. Entweder weil er es wollte, weil die Matthäus-Passion vorlag, oder weil vielleicht irgendjemand auf einer reinen Passion nach einem Evangelium bestanden hat. Das wissen wir schlichtweg nicht. Und die vierte Passion am Ende von Bachs Leben geht im Wesentlichen wieder auf die erste zurück, nimmt die Matthäus-Einschübe wieder hinein, erweitert den Aufführungsapparat und verändert aber einige Arientexte in Richtung des modernen, rationalistischen, auch des eher konventionellen, was die Passion angeht, die Arie, wo nur von Freude die Rede ist, da reimt sich dann plötzlich Freuden auf Leiden. Dann ist wieder alles sehr, sehr konventionell. Das ist ein wenig schade und manche Figuren Bachs, etwa beim Regenbogen in der schönen Tenorarie, laufen, wenn der Regenbogen eben wörtlich nicht erklingt, doch auch etwas ins Leere. Das ist das große Problem. Diese Textänderungen liegen in Bachs Handschrift eindeutig vor. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Bach das gemacht hat oder dass er damit einverstanden war. Aber wer es dann motiviert hat, wer sagte, wir wollen nicht mehr diese ganz altbarocken, drastischen, bildlichen Texte, da lässt uns die Wissenschaft leider auch im Stich. Es gibt dafür keine Belege.
Ich denke, bei Brockes, da spritzt ja das Blut und es wird alles, das Leiden sehr, ja, ich möchte fast sagen, in Anführungszeichen genussvoll geschildert, sehr bildreich. Und wenn man dann die Texte der vierten Fassung von Bachs Johannespassion betrachtet, ist das doch stark eingeebnet. Und da frage ich mich natürlich auch, wenn Bach vorher diese etwas blumigeren, ausgeschmückteren Texte auch komponiert hat, hat er sie dann in der vierten Fassung dann eigentlich auch nochmal entsprechend musikalisch verändert oder die bleiben dann komplett so stehen von der musikalischen Seite her? Und das ist doch dann eigentlich eine eigenartige Sache, weil ich denke, Bach doch sehr genau geachtet hat auf die Worte, auf ihre Bedeutung und auf ihre musikalische Interpretation.
Eben. Und vor allem, wenn er verändert hat, hat er immer beides verändert. Wenn er den Text verändert hat, großes Beispiel H-Moll-Messe oder Weihnachtsoratorium, dann hat er minutiös versucht, die Musik mit anzugleichen und zu perfektionieren. Und hier, 1749, habe ich ein bisschen den Eindruck, Bach hat diese Textangleichung doch etwas lustlos betrieben. Er hat die Texte verändert und die Musik blieb einfach die gleiche. Das ist eher untypisch für Bach. Es könnte aber auch in diesen 1740er Jahren, so denken manche, so eine Art Krise der Gattung, Kantate und Passion gegeben haben, dass man nicht wusste, wo geht eigentlich die Richtung hin mit den Texten. Das Alte wird nicht mehr so gutiert, etwas Neues hat man auch nicht. Und interessanterweise ist das ja die Zeit, wo Bach sich dann auch stark lateinischen Texten zuwendet. Vielleicht sogar eine so Art Flucht in das Lateinische, die lateinischen Messtexte, weil die waren doch etwas der Kritik enthoben. Die galten schon seit altkirchlicher Zeit und Bach dachte, vielleicht die gelten noch Jahrhunderte weiter. Und wenn er so gedacht hat, hätte er ja recht behalten. Die gelten ja heute noch. Und die barocken Texte, naja, die gelten oft so weit, wie Bach sie vertont hat. Wir interessieren uns für diese Texte, weil wir Bachs Vertonung haben. Aber für die vielen Texte, die da nebendran auch noch stehen, Unmengen von Passionsdichtungen, die Bach nicht vertont hat, für die interessieren sich dann nur noch ganz, ganz wenige Forscher. Also hätte Bach recht gehabt, dass da sich eine Krise andeutet und es wäre noch nicht so klar gewesen, wie man eigentlich auf die Krise antwortet. Merkwürdig ist auch, dass Bach in allen seinen Passionsmusiken den Choralstrophen ein höheres Gewicht zumisst als die meisten seiner Zeitgenossen. Also er wollte wohl diese musikalische Muttersprache seiner Gemeinde, dass die stark vertreten ist. Weil wenn ich einen Choral höre, kann ich doch auch anders mitgehen als eine Arie, die ich zum ersten Mal in meinem Leben höre, die vor musikalischer Erfindung strotzt. Und ein Choral nach 2, 3 Worten ist doch klar, das ist diese Melodie und das ist dieser Text, da kann ich innerlich mit einstimmen. Äußerlich haben sicher die nicht mit eingestimmt. Die Gemeinde Bachs hat da nicht mitgesungen.
Das wollte ich gerade fragen.
Tonhöhe,
ja.
Und von der Komplexität, das ist doch eigentlich unvorstellbar, obwohl es auch solche Passionen gab. Und für heute ist das ein Modell. Heute kann ich eine Einführung machen in Bachs Passionsmusik in der Gemeinde und kann sagen, wer da kommt, einmal oder zweimal, der übt gleich die Choräle mit. Und da merke ich, die Hälfte der Leute kennt das ja schon längst aus der musikalischen Erziehung, vom eigenen Singen. Und wenn die dann im besonderen Bänken sitzen, können die bei den Chorälen problemlos mitsingen und haben die Noten in der Hand. Das geht wunderbar. Aber in Bachs Zeit damals war es kaum so. Oft ist auch bei den Passionsdrucken nur der Anfang dann des Chorals genannt oder die Choräle fehlen ganz. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber Bach wollte, dass viele Choralstrophen mit in der Passion dabei sind. Und es hat ihn nicht gestört, dass diese Texte zum Teil 100 und mehr Jahre alt sind. Der Bibeltext ist noch viel älter und die sogenannte freie Dichtung dieser Barockpoesie, die ist sehr aktuell. Also die Passion ist auch in ihrer Textgestalt sehr, sehr polyphon.
Meinrad Walder, unser Pausengespräch geht jetzt langsam zu Ende, bevor jetzt hier im Festspielhaus gleich der zweite Teil von Bachs Johannespassion beginnen wird. Noch zwei Worte vielleicht zu diesem Anfang des zweiten Teils. Der ist ja doch in sich auch wieder ungewöhnlich, weil er eine gewisse Zusammenfassung des ersten Teils beinhaltet.
Das stimmt. Da denkt Bach vielleicht ganz dramaturgisch. Das Letzte, was die Bachhörer zwischen den beiden Teilen dann wohl gehört haben, war, denke ich doch, das Amen der Predigt. Das sagen wir jetzt so nicht. Aber auf dieses Amen wurde vielleicht gestimmt und dann kommt eine Choralstrophe, die in sehr weiter, majestätischer Lage und sehr hohem Sopran beginnt. Christus, der uns selig macht. Da hat man schon das Solus Christus drin von Luther, allein Christus. Es wird gesagt, er hat kein Bös begangen, aber dennoch gerät er auf die Marterstraße der Passion. Das war der erste Choral im ersten Teil. Und dann wird tatsächlich resümiert. Er ist nämlich in der Nacht als ein Dieb gefangen worden, wie ein Dieb, dann geführt vor gottlose Leut und fälschlich verklaget und dann fast schon einen Ausblick verlacht, verhöhnt und verspeit. Also man hat plötzlich wieder den ganzen Zusammenhang der Passion und das letzte Wort, die letzte Zeile, wie denn die Schrift saget. Dann hat man im ersten Wort Christus, Solus Christus, und im letzten Wort, wie die Schrift, die heilige Schrift saget, Sola Scriptura. Also sind da die lutherischen Essentials dabei. Und das nächste, was gesungen wird, der Evangelist, ist ja das Schriftwort, ist der nächste Bibeltext, der jetzt dran ist. Ich finde, das ist sehr, sehr kunstvoll gemacht, wenn man immer bedenkt, zwischen diesem Choral auch und dem nächsten Schriftwort, kein Buchstabe konnte Bach ja ändern. Der Choraltext liegt fest, das Bibelwort liegt fest, aber die Kombination ist die große poetisch-musikalische Kunst, die wir bei Bach an diesem Werk bewundern dürfen.